dem Thron von Cherubim oder mit den Cherubim und bei den Cherubim. Nein, Herr, begegne uns jetzt hier am Leopoldplatz, hier in der Nazareth-Kirchstraße 51. Wir brauchen hier in unserem Alltag, in unserer Situation, in unserem Leben zu dieser Stunde eine neue Begegnung mit dir. Berühre uns, Herr, begegne uns. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns Platz nehmen. Herr, begegne mir, das bin ein Cherubim, das wird einmal im Himmel sein, wenn Jesus gekommen ist, wenn der Ton der Posaune erschallt ist. Aber jetzt brauche ich ihn. Jetzt muss es gehen. Jetzt muss es funktionieren. So, ich danke Gott, dass unser Gott so groß ist, dass uns Tag und Nacht begegnet. Manchmal denke ich, guck mal, wir haben 6,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und er hört jeden Einzelnen. Er kennt jeden Einzelnen beim Namen, dich und mich. Versteht Deutsch und Chinesisch und was weiß ich, wie viele tausend von Sprachen es gibt. Heute möchte ich über das Gebet sprechen. Gott beantwortet Gebete oder Gebete, die Gott beantwortet. Werde ich auch ein paar Gebete erwähnen, die Gott nicht beantwortet. Es gibt also bestimmte Gebete, die werden nicht beantwortet, aber bestimmte Gebete, die werden garantiert von ihm beantwortet. Ich lade euch herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Wir haben die neuen Zettel, da steht schon das Programm für September sogar drauf. Und aber jetzt noch hier möchte ich noch euch einladen für Samstag. Samstag wird die Versammlung sein und da wird das Thema sein, Gott heilt auch heute noch. Gott ist ein Heiler von heute, nicht nur von gestern und vorgestern, sondern nach 2000 Jahren ist er immer aktuell. Und ich trete den Beweis mit wenigstens 8, 9 Punkten, dass Gott heute noch heilt und nicht erst morgen und übermorgen, sondern dass er jetzt heilt. Er ist ein heilender Gott und er kann jetzt heilen. Preis Gott. So, lasst uns dann die Zettel mitnehmen, dann die Heilungsgottesdienste mit Billy Smith. Vom Sonntag, den 29. August bis Sonntag, den 5. September, jeweils 19 Uhr, Sonntag auch 10 Uhr. Dann habe ich hier noch für euch, damit ihr so ein bisschen planen könnt, wir haben noch ein paar Gäste dieses Jahr, was noch, kommen bestimmt noch ein paar mehr, aber ganz starke Glaubensseminare im Oktober und im November. Ja, starke Bibellehre, da wird Bibellehre weitergegeben. Also ich lade euch ein, schaut euch das an, ladet andere weiter. Mundfunk ist die beste Reklame. Ruft doch ein paar Leute an und sagt, du, fehlt dir was, komm, hör Gottes Wort. Und ich möchte auch die Gemeindegeschwister ganz herzlich einladen, arbeitet alle mit. Es geht um die Seelenernte. Wir müssen die Netze auswerfen, um Menschen zu retten. Wer weiß, wie lange das noch geht, denn wir wissen nicht, wie lange. Die Erde wird schon noch lange bestehen, noch ein paar tausend Jahre. Aber wie lang noch die Gnadenzeit ist. Die Gnadenzeit läuft aus. Es wird immer dunkler, es wird immer schlimmer, immer schwieriger. Und die Menschen werden immer komplizierter, immer unwilliger, immer frustrierter, immer mehr so dahingegeben. Ja, und betet. Deshalb ist, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir für die Evangelisation beten. Ja. Kritisieren kann jeder, aber beten ist es. Und der Billy, der strampelt sich dann ab. Und er gibt sein Bestes und ich denke, wir sollten alle unser Bestes geben und beten ist das, was die Dinge verändert. Das Gebet bewirkt Wunder. Gebete, die Gott beantwortet. Gott ist ein Hörer der Gebete. Dieser große Gott hört dich und mich. Und er weiß unsere Bitten schon, ehe wir bitten. Also ohne Handys und ohne Internet und so weiter. Gott versteht uns. Grundsätzlich, Gott hört jedes Gebet, also ich will ein paar allgemeine Sachen sagen zum Gebet, er hört jedes Gebet, er ist nicht schwerhörig, manche Christen haben Probleme mit dem lieben Gott, die denken, sie müssen brüllen und dass Gott schwerhörig ist und je lauter sie schreien, desto sicherer wird es sein, dass er hört. Nein, Gott hört sogar das Flüstern, sogar die Gedanken kennt er von fern, also ich muss gar nicht laut beten. Weißt du, es ist also nur Unglaube, wenn ich laut bete und laut brülle und denke, dann hört mich Gott, das ist Unglaube. Das ist nicht Zeichen von Glauben oder Vollmacht und Autorität. Also wenn jemand Autorität hat, der kann auch ganz so nebenbei sagen und das, was er sagt, hat Hand und Fuß. So, also Gott ist grundsätzlich nicht schwerhörig. Er hört Gebete, aber ob er sie alle beantwortet. Ich werde nie vergessen, ein kleines Bild. Meine Frau, wir haben Medikamente da irgendwie sortiert, ist irgendwie was umgefallen, so Tabletten auf dem Tisch. Und unsere Tochter, die Älteste, hat gedacht, das sind Bonbons. Also die wollte diese Bonbons haben. Wir haben gesagt, Kind, nein, das sind keine Bonbons, das ist Medizin. Das ist Gift. Aber wenn du krank bist und dann das brauchst, du wirst es kriegen. Aber jetzt nicht. Und so ist auch mit Gebet. Gott erhört nicht alle Gebete, so wie wir uns denken. Die Frau von Billy Graham hat einmal gesagt in einem Vortrag, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört hätte, wie ich gebetet habe, dann hätte ich mehrfach den falschen Mann geheiratet. Das ist der. Der ist es. Und so weiter. Und bis Gott dann den Herrn Billy Graham zu ihr geführt hat. Weißt du, ob er unsere Gebete wunschgerecht beantwortet, ist eine andere Frage. Aber er erfüllt alle unsere Wünsche. In meiner Bibel heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, nicht was dein Kopf sich wünscht. Dein Herz wünscht sich vielleicht ganz was anderes, als was dein Kopf. Dein Herz wünscht sich Frieden, dein Herz wünscht sich Geborgenheit, dein Herz wünscht sich Freude. Aber dein Kopf wünscht sich vielleicht 1 Million Euro. Das ist, was sich dein Kopf wünscht. Oder dies und jenes. So, befiehl dem Herrn deine Wege. Er tut, was die Heiligen begehren. Also, wir sind noch nicht Heilige, dass wir dann so die Wünsche vortragen. Wir tragen manchmal Gott unheilige Wünsche vor. Unheilige Gebetsanliegen. Die sind noch gar nicht durchgeheiligt. Also, er tut, was die Heiligen begehren. Bist du schon ein Heiliger, wenn du betest? Und wenn du als Heiliger vom Herrn kommst, dann wirst du ganz was anderes beten, als was du so als normaler Bürger beten würdest. Wenn du sehen würdest, was sich manche so wünschen, du würdest davonlaufen. Also befiehl dem Herrn deine Wege, hoff auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Du würdest davonlaufen, wenn du Gott wärst und ein bisschen sehen könntest, was sich die Leute alle wünschen. Gott weiß, was du brauchst und was dir fehlt und wie aufnahmefähig du bist und wozu du überhaupt fähig bist. Kannst du das auch tragen? Schau mal vor, Gott würde dir jetzt etwas geben, kannst du das auch verkraften? Und wie viel Arbeit das ist. Verstehst du, angenommen, Herr, schenk mir ein Haus. Du, da ist ein Haufen Arbeit an so einem Haus. Also da ist die Frage, willst du das wirklich, das Haus nachher noch haben? Er weiß, wie viel er dir anvertrauen kann, was er dir auflasten, aufbürden kann oder was er dir nicht geben kann. Und er weiß, was du verkraftest, was dir zumuten kann. Wie beantwortet er die Gebete, deine Gebete vor allem? Weißt du, wir können Gott zu etwas zwingen und er wird es tun. Weil er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Aber ob alle Gebete auch gut sind. Weißt du, wir können sagen, Herr, unbedingt, das will ich haben. Das musst du tun. Und wenn du nicht tust, werde ich dir absagen, kannst du den anderen Prediger suchen. Und weißt du, was dann passiert? Gott wird es dir geben. Aber nachher hast du große Last zu tragen. Dann hast du Probleme. Also, weißt du, man weiß alles. Aber ich musste selber sogar lernen zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Wie du das willst. Wir denken immer, wie unser Kopf ist. Und das kann nicht passieren, das will ich nicht. Dazu bin ich noch nicht fähig, dazu bin ich nicht bereit. Aber dein Wille geschehe. Es gibt also Gebete, die nicht beantwortet werden. Auch im christlichen Leben. Oder jetzt noch nicht beantwortet werden. Die werden beantwortet, aber zum späteren Zeitpunkt. Die Zeit ist nicht reif. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist nicht gekommen. In der Bibel haben wir zwei Zeitbegriffe, vom Griechischen her im Neuen Testament vor allem. Da ist Kairos und Kronos. Kronos, das ist die Chronik, die chronologische Zeit, die fortlaufende Zeit, das ist unsere Zeit. Kairos, das ist die göttliche Zeit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also für viele ist eigentlich die Zeit nicht gekommen. Warum? Gott uns manchmal das eine und das andere nicht gibt, obwohl wir so ernsthaft und so intensiv beten, ich weiß es nicht. Und es ist gut, dass wir vielleicht manchmal gar nicht wissen, warum. In 1. Johannes 5, Vers 14, da heißt es, und das ist die Zuversicht, die wir haben, zu Gott, also unserem Vater, wenn wir ihn um etwas bitten, nach seinem Willen, er uns auch hört. Bitten nach seinem Willen. Also er tut, was die Heiligen begehren, und jetzt das nächste ist, bitten nach seinem Willen. Bevor wir eigentlich beten, wir sollten fragen, Herr, was ist dein Wille? Was soll ich beten eigentlich? Warum sind wir hier? Was soll ich von dir erwarten? Also, wir sollten vielmehr um den Willen Gottes bitten, um die Gebete. Die Bitten habt ihr von ihm. Und wenn du weißt, die Bitte habe ich von Gott, das ist nicht mein Wunsch. Und ich habe die Bitte von Gott. Und dann kann ich sagen, Herr, ich möchte nichts anderes als das, was du auf mein Herz gelegt hast, zu beten. Das möchte ich jetzt erbitten und das erwarte ich. Und das wird auch passieren. Dann kannst du nur sagen, danke Herr, dein Wille geschehe. Im Gebet grundsätzlich nähern wir uns immer Gott. Wir dürfen erst bitten, wenn wir bei Gott angekommen sind. Weißt du, es gibt so dumme Christen, die werden nie aussterben. Die sind noch nicht bei Gott, aber schon unterwegs. Herr, gib mal das und so weiter. Die schreien wie Bettler und machen so Propaganda und was weiß ich. Aber die sind noch nicht bei Gott. Erst wenn du bei Gott bist, wenn du Audienz bei Gott hast und selbst da, wenn du schon am Tisch vom Herrn sitzt, kannst du noch nicht bitten. Zuerst mal, man macht so Smalltalk, also dass man so ein bisschen spricht und plaudert, wie und was, warum und wieso. Und dann nach diesem so kleinen Gespräch, ja und was willst du, warum bist du hier heute? Was kann ich für dich tun? Also zuerst einmal muss man warm werden mit Gott, bevor man von Gott etwas bittet. Und erst wenn Gott uns fragt, und was kann ich jetzt für dich tun? Du bist ja hier, du bist bestimmt mit einer Absicht gekommen. Und immer, wir beten immer mit einer Absicht, oder wir kommen zu Gott immer mit einer Absicht. Viele beten, wenn sie noch gar nicht da sind. Und sprechen so zur Decke oder zum Wolken oder was weiß ich. Das ist Bettelei. Wir sollen erst bitten, wenn wir bei Gott sind. Wenn wir dort im Allerheiligsten sind, in der Gegenwart Gottes. Und da kannst du überall alles sein. Die Gegenwart Gottes ist da, wo du stehst, wo du lebst und wo du kämpfst. Gebet ist grundsätzlich eine Zwiesprache mit Gott und sonst nicht. Gebet ist nicht Unterhaltung der Leute. Also, weißt du, wenn du betest, damit die Leute hören, wie schön du beten kannst, das ist falsch. Vergiss es. Das Gebet ist für die Katz. Kannst dir sparen. Also, oder wenn Menschen dann dein Gebet kritisieren, wir sollten beten, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie es uns am Herzen ist. Also wir sollten nicht uns verstellen, unsere Stimme oder wie auch immer denken, ja, damit sie alle hören, dass ich ein Problem habe. Liebe Gemeinde, bei mir brennt es zu Hause. Verstehst du? Nein. In der Bibel heißt es, wenn du betest, soll ich dir sagen, was in der Bibel heißt, wenn du betest? Geh im Nebenzimmer, geh im Keller oder sonst und im Verborgenen. Gebet ist also plaudern mit Gott. Zuerst mal, eigentlich ist Gebet zuerst mal hören auf Gott. Bevor du redest, musst du auf Gott hören. Was hat er zu sagen? Ist sich in Gott zu verlieben, mit Gott warm zu werden. So Fühlung mit Gott aufnehmen. Und erst wenn so zum Austausch gekommen ist, dann kannst du es anfangen vorzutragen, dein intimes Anliegen, dein persönliches Anliegen, so und was dich bewegt. Zuerst ist Aufbau der Gemeinschaft. Wenn du ins Gebet gehen willst und möchtest, musst du erst die Gemeinschaft zwischen dir und Gott aufbauen. Nicht so sehr die Gemeinschaft untereinander. Gewiss, das gilt auch, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten. Sie werden bekommen. Aber zuerst einmal, dass deine Seele und dein Leib und dein Geist eins ist, das will ich vom Vater im Himmel. Gebet ist zuerst einmal Vertrauen aufbauen, und zwar auf beiden Seiten, Gott und Mensch. Vertrauen. Solange die Basis nicht stimmt, brauchst nicht bitten. Solange die Basis zwischen dir und deinem Gott nicht stimmt, mach den Mund nicht auf. Da versündigst du dich noch dabei. Und betest Unsinn zusammen und machst Fehler beim Beten. Und das Gebet kommt gar nicht an. Aber wenn die Basis stimmt, dann kannst du seufzen und der Heilige Geist vertritt dich mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Der Heilige Geist macht es dann das Übrige. Das Beten ist sowieso eine Sache der Gottheit. Er lockt dir raus und sagt, was willst du, was kann ich für dich tun? Was soll ich dem Vater sagen? Was brauchen wir? Wer erhörlich beten will, der muss zuerst einmal in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist so wichtig. Zuerst muss die Verbindung stimmen. Solange du kannst telefonieren, so viel du willst, wenn du so wie die Kinder so Telefon an der Hand haben, aber die sind nicht verbunden. Die haben keinen heißen Draht. Oder sie sind noch nicht durchgekommen. Und deshalb die Vorwahl muss stimmen und dann die Einwahl muss stimmen. Beides muss stimmen, dann kannst du mit Gott sprechen. Erst wenn er dran ist und sich gemeldet hat, und du ihn erkannt hast, das ist der Herr, das könnte der Sekretärin sein oder irgendjemand anders, das kann sogar der Teufel am Ende der Leitung sein. Also du musst dieses PIN-Wort haben, damit du überhaupt mit Gott ins Gespräch kommst. Also das Erkennungszeichen, meine Schafe hören meine Stimme und ich höre die Stimme meiner Schafe, könnte ich umgekehrt sagen. Also du musst erst dort sein, wo Gott ist, bei Gott ankommen, auf seiner Ebene, auf Augenhöhe mit Gott sein und dann erst, wenn du Gott richtig kennst, richtig verstehst, dann lieber Vater, aber lieber Vater. Weißt du, das ist dieses Vertrauensverhältnis, nicht Herrgott, Allmächtiger. Das ist also kein Gesprächs, weißt du, das auf Reserve, da musst du in die Knie gehen, auf den Boden liegen, Allmächtiger, Majestät. Wenn wir mit Gott reden, und das ist so Vater-Kind-Verhältnis, Daddy, Vati. Dieser große Schöpfer, von dem wir vorhin gehört haben, der alles so wunderbar gemacht hat, dieser große Schöpfer ist mein Vater. Weißt du, das ist mein Vater. Du musst erst einmal persönlich, ganz persönlich zum Vater kommen und Kind werden, Kind Gottes. Und Gott hört keine anonyme Gebete zuerst einmal und so weiter. Du musst kommen, persönlich, im Namen Jesu. Also kein anonymes Gebet. oder Kirchengebet oder was auch immer ist. Gott hört keine anonymen Gebete. Ich lese auch keine anonymen Briefe. Die gehen alle in den Müll von mir, bei mir. Braucht niemand was schreiben. Also das, wenn niemand unterschreibt, wenn niemand dahinter stehen will, wenn niemand sagt, wer er ist, wer das ist, warum soll ich lesen, so eine Dummheit? Das ist Dummheit für mich. Und genau das Gleiche sind auch anonyme Gebete, Dummheit. So, Herr, errette die Welt. Nein, muss man ganz konkret bitten, wen er soll er retten. Wir haben hier eine liebe Schwester, die kommt auch ab und zu mal zu uns in der Gemeinde. Am Anfang, als wir anfingen die Arbeit, da musste ich die Leute korrigieren beim Beten. Herr, mach die Gefangenen frei. Da schreit doch jemand hinten, um Himmels Willen, wenn die alle draußen sind, erschlagen uns. Weißt du, Herr, mach die Gefangenen frei. Welche Gefangenen soll er frei machen? Wir müssen konkret beten. Also, und da war jemand, der also an Tegel dachte und so, die Anstalten dachte, wenn die alle frei werden, mein lieber Mann, da braucht man eine Bewahrungsanstalt für die Gesunden und Normalen. So, Gott hört Gebete, aber er hört keine dummen Gebete. Gewiss, er versteht. Aber wir sollten lieber weniger beten, aber richtig beten und von Herzen beten und nicht nur, dass wir die Zeit so totschlagen. Die Bibel sagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Das ist sowas, wo wir so Gebete beten, die keinen Sinn haben. Es plappern wie die Heiden. Die Heiden denken, wenn wir viele Worte machen und schön reden und so weiter, dann werden wir gehört. Nein, Gott hört das Herz. Wenn du beten willst, musst du mit dem Herzen sprechen. Dein Herz muss sprechen. Denn das, was in deinem Herzen ist, das berührt auch das Herz Gottes. Wenn Gott etwas tut, gerade als Antwort aufs Gebet, dann tut er es zu seiner Zeit, wie er es für richtig hält, er ist Herr. Du hast gesehen, wie weise Gott ist, wie alles ist wunderbar gemacht. Auf Millimeter hat er alles genau geplant. Auf Millimeter Maßarbeit macht er. Und Gott macht immer Maßarbeit. Wenn Gott etwas tut, ist es immer Maßarbeit. Wenn du betest, erwarte, dass Gott Maßarbeit in deinem Leben macht. Die Gemeinde in Jerusalem betet, dass Petrus aus dem Gefängnis rauskommt. Und das war Maßarbeit. Gott hat Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt, aber damit war der Engel nicht fertig. Der Engel ging dann weiter zum Herodes und hat den fertig gemacht zuerst mal, der den Petrus im Gefängnis gebracht hat und den also verfaulen lassen am lebendigen Leib. Also wenn Gott arbeitet, Gott macht nie eine einseitige Sache. Als Gott den Kindern Israel das Land Kanaan gab, zuerst musste das Maß der Sünde der Kanaaniter voll werden. Die mussten also noch so viel Gräuel treiben und noch so viel Dummheiten machen und noch das Land so verderben und so verschandeln, damit sie wirklich damit Gott mit gutem Gewissen sie fortjagen kann und dann das Land einer würdigen Bevölkerung geben kann. Also zuerst einmal muss das Land werden und die Bevölkerung, die neue Bevölkerung, die Israeliten, mussten zuerst mal auch geistig reif werden. Die mussten auch durch die Wüste so ein Volk werden, das Gesetz haben und zu einer Nation werden. Also beides, die Sünde und die Gnade, muss reif werden, dann handelt Gott. Also wenn Gott etwas tut, dann immer zu seiner Zeit, zu einer bestimmten Zeit. Er weiß, was du damit anfängst, ob du, stell mal vor, Gott würde dir jetzt etwas geben, große Erweckung, das würde dir im Kopf steigen, ja, ich bin der Heiler, ich kann Dämonen austreiben, ich, dann steigt es hoch, das steigst du im Kopf und kriegst du nachher Wasserkopf und bildest dir was ein und dann wunderst dich, wer nachher platzt. In aller Liebe. Also Gott gibt dem Demütigen. Das ist, wie Gott arbeitet. Er gibt den Heiligen. Der Heilige, oh, der macht sich gar nichts aus. Also wenn Licht ausgeht, der betet weiter. Der merkt es gar nicht, dass Licht ausgegangen ist. Weil er so Armut schon jetzt gewohnt ist inzwischen, dass er sich gar keine Gedanken macht, warum ist das Licht hier ausgegangen. Weißt du, das sind Heilige. Der Herr tut, was die Heiligen begehren. Wir sind noch nicht Heilige. Wir sind auserwählt. Aber noch nicht so auserwählt, dass wir nur noch mit Gott beschäftigt sind und nur noch für Gott leben. Und dass wir uns gar nicht, also ein Heiliger nimmt sich gar nicht mehr wichtig. Die Welt geht auch ohne mich weiter. Deshalb haben sich der Heilige da in die Wüste zurückgezogen, sich einmauern lassen irgendwo. Die haben gewusst, auch ohne mich geht die Welt weiter. Er weiß, deshalb Gott tut ganz bewusst, er weiß, ob du damit ihm dienen würdest oder nicht. Stell dir mal vor, Gott würde dir heute im Lotto 1 Million gewinnen lassen. Weißt du, was du dann machen würdest? Gleich eine Yacht kaufen, eine Weltreise machen Und dann würdest das und das machen. Du schüttelst mir den Kopf, aber sei doch ehrlich. Du würdest zuerst einmal für dich so viel Gutes tun, dass nachher für den Herrn gar nichts übrig werden würde oder bleiben würde. Und das sind viele so Millionäre, die so im Lotto schnell gewonnen sind, reich geworden sind, und die sind noch ärmer nachher, als sie vorher waren. Und verschuldet. Weiß Gott, weiß, ob du ihm danach Zehnten geben würdest, wenn er dich segnet? Herr, segne mich. Aber Gott sagt, jetzt noch nicht, du bist noch nicht so weit. Also Gott weiß, in welcher Dosierung er uns was vergeben muss. Wenn Gott etwas tut, dann tut er, und bitte, ich denke, das ist Gott, dann tut er es nur für sich selbst. Also wenn er dich segnet, dann schaut er, gibt er mir die Ehre, preist er mich, dankt er mir, dient er mir, folgt er mir, verwirklicht er mich oder sich selbst, wen verwirklicht er jetzt? Und Gott kennt dein Herz, wie stolz du bist. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Also wenn Gott Gebete erhört, dann nur den demütigen Menschen. Also Heilige sind ganz demütige Menschen. Er tut, was die Heiligen begehren. Ob du das nachher zum Bau seines Reiches verwendest oder wozu die Gaben oder die Fähigkeiten gibst. Herr, gib mir die Gabe des Glaubens, dass ich Berge versetzen könnte. Weißt du, was dann, was wenn du solchen Glauben hättest, du wirst so viel Unsinn bauen. Denn wir haben im Korinther und Jesus, Matthäus 25, dann sagt, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen große Wunder gewirkt und Feuer vom Himmel fallen lassen, haben wir nicht das getan, aber ohne Liebe. Sogar sein Leib verbrennen lassen und sein Hab den Armen gegeben und so weiter, verschenkt und keine Liebe gehabt. Weißt du, Gott sieht, ob du Liebe hast, ob du mit der Liebe lebst oder nicht. Gebet und Liebe hängt sehr eng zusammen. Also Demut ist dabei, Liebe ist dabei. Gott hört Gebete, aber zuerst müssen wir reif werden für die Erhörung der Gebete. Zuerst müssen wir dankbar sein für jede Kleinigkeit und dann mit Schuh oder ohne Schuh, mit Hut oder ohne Hut, wir dienen Gott weiter einfach. Gott hört Gebet, er hört bestimmt dein Gebet, aber du musst hineinwachsen in die Gnade Gottes. Er weiß, wenn er dich segnen würde, dann würde so plötzlich dein eigenes Imperium aufbauen. Meine Gemeinde, meine Arbeit, mein Werk, mein Haus. Er weiß ganz genau, dann würdest du alles für dich kassieren. Weißt du, Gott segnet dich. Die Bunte illustriert hat einmal, und da sind wir eigentlich zum vollen Evangelium gekommen, aber der hat dann eine Schlagzeile gemacht, Gott heilt und Oral Roberts kassiert. Und heute könnte man für viele Evangelisten auch das gleiche schreiben. Gott heilt und der Bruder kassiert. Weißt du, und da baut man sein eigenes Imperium, sein eigenes Reich, sein eigene Luxus und Bequemlichkeit. Und da geht so viel daneben raus. Dann würdest du vielleicht aus seinem Reichtum Kapital schlagen, aus seiner Gnade, das, was er durch dich tut. Gott benutzt, weil Gott steht zu seinem Wort. Er benutzt dich. Aber dann machst du Unsinn mit diesem, was Gott tut. Deshalb, Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Und den bestätigt er dann umso besser. Und er sucht Menschen, die nicht ihren Vorteil suchen, sondern Gottes Vorteil. Und das Reich ist Gottes Vorteil. Deshalb trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Unser Gebet sollte immer sein, was ist das Reich Gottes? Was dient dem Reich Gottes? Was fördert das Reich Gottes? Was baut das Reich Gottes? Er kann dich erst vielleicht segnen. Und jetzt bitte halt dich fest. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe auch meditiert wie du, liebe Schwester, und ich meditiere gerne. Und ich habe so viel Freude, ich möchte eines Tages mal irgendwo ganz frei sein und meditieren dürfen, am Stein sitzen, am Wasser und nachdenken, über alles nachdenken. Und wenn du einmal anfängst nachzudenken, kommst du zu keinem richtigen Schluss mehr. Dann geht's bis ins Detail und dann kommt das Mikroskop und dann siehst du noch viel mehr Welten als mit dem Makroskop. Aber er kann dich segnen, pass auf, er kann dich segnen erst, wenn du gestorben bist. Hast du verstanden? Ist gefährlich, was ich sag. Ist nicht so schön und erbaulich. Gott kann dich erst segnen, wenn du gestorben bist. Warum? Wenn du nichts mehr für dich selbst willst. Wenn du dich selbst nicht mehr wichtig nimmst. Wenn du nicht mehr an dich selbst denkst. Ein Toter denkt dann nicht mehr an das. Und das sind Heilige. Heilige sind Menschen, die gestorben sind. Noch bevor sie sterben. Das sind die Heiligen. Die sterben, bevor sie sterben. Die von sich selbst befreit und erlöst sind, die nur noch das Reich Gottes, das Jenseits im Auge haben, die Ewigkeit, und dem hier die Posten auf dieser Erde unwichtig sind. Wichtig ist, dass er Gott gefällt und dass er vor Gott besteht. Das ist also für den Menschen wichtig dann, wenn er gestorben ist? Überleg einmal, wenn du stirbst, und wir müssen alle daran denken einmal, dass wir sterben. Was ist so wichtig, wenn wir sterben? Was nehmen wir mit? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also, dann ist alles egal, was du einmal hast und warst und bist und so weiter. Dann sind diese Dinge nicht mehr so wichtig. Und da kannst du Gott anfangen. Und dann betest du auch anders, von dieser Warte her, von der Ewigkeit her, betest du auch anders. Da ist ein Mann in der Bibel, Cornelius, Apostelgeschichte 10. Da heißt es, zu ihm kam ein Engel. Das war so schön. Also Gebete werden erhört, wenn der Engel kommt. Wenn Gott da ist. Wenn der Heilige Geist da ist. Wenn die Gegenwart Gottes da ist. Und da kam ein Engel zu ihm und sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört und deine Almosen und Opfer haben Gottes Aufmerksamkeit erregt. Gott war aufgeregt, als er den Cornelius sah. Deine Gebete, deine Almosen, deine Hingabe haben Gottes Aufmerksamkeit erregt. Und da war der Engel. Der hat das gesehen, der liebt Gott. Der gibt so viel für Gott, der macht alles für Gott, der hat es nicht nötig. Und er tut es für die Armen, wo er kein Dankeschön kriegt. Gott sieht das Herz an. Und deshalb will er sehen, wie du Gott dienst, mit Kopf oder mit dem Herzen. Weißt du, mit dem Kopf, wir malen das alles aus, so und so und so. Warum soll Gott deine Gebete erhören? Ich habe hier in Süddeutschland eine liebe Frau gehabt, die betet, liebe Gott, rette meinen Mann, erlöse seine Seele, rette deinen Mann. Und es hat ja manchmal so gebrüllt im Gottesdienst, dass ich dann irgendwie so sie auf die Seite mal genommen habe, liebe Gott, rette meinen Mann. Ich habe gesagt, liebe Schwester, ich habe eine Frage, warum soll Gott deinen Mann retten? Warum soll er deinen Mann retten? Dann sagt er, damit er mich nicht mehr so viel schlägt und damit er mir pünktlich sein Haushaltsgeld abliefert. Ich habe gesagt, nee, dafür muss der Herr deinen Mann nicht retten. Das geht nicht. Herr, rette meinen Mann. Du musst dich fragen, was sind die Motive, wenn du für jemanden betest? Dass er deinen Sohn rettet, dass er deinen Partner rettet oder deinen Nachbar oder Nachbarin rettet, wen auch immer. Was ist der Grund? Wir sollen ehrlich sein und die Motive müssen stimmen. Die, die reines Herzen sind, dessen Motive rein sind, die werden Gott schauen, beziehungsweise die wird Gott auch hören. Gott sah das Herz von Cornelius, das er ehrlich meinte. In 2. Könige 20 ist auch eine schöne Geschichte, interessante Geschichte. Da ist der Prophet Jesaja, der muss zum König Hiskia gehen und sagen, du, Hiskia, bestelle dein Haus, du musst morgen sterben. Oder in den nächsten paar Tagen. Stell dir mal vor, ich würde zu dir kommen, im Auftrag Gottes, ich müsste sagen, bestell dein Haus, du wirst morgen oder in den nächsten Tagen sterben. Das ist auch Botschaft Gottes. Und mit dieser Botschaft kam der Prophet Jesaja zum Hiskia. Und weißt du, was der Hiskia dann machte? Der sagte, danke, hab's gehört. Hat sich zur Wand gedreht und hat geweint und weinte. Gebet ist oft mit Tränen verbunden, mit Weinen, die mit Tränen sehen werden, mit Freunden ernten, steht in der Bibel einmal. Wahre Beter, und jetzt hören wir zu aus dieser Geschichte, wahre Beter beten zur Wand, reden mit der Wand. Hiskia drehte sich zur Wand, er wollte den Propheten nicht mehr sehen, er wollte keine Priester sehen, er wollte seine Diener nicht sehen, er redete zur Wand. Wahre Beter beten zur Wand. Anscheinend hört sie niemand. Anscheinend vernimmt sie niemand. Aber der betet zur Wand, die Wand, die vor ihm steht, wo er nicht mehr weiter kann. Das ist das Ende, aus. Und sie überwinden Wände, Beter überwinden Wände, die beten zur Wand, die so kalt ist und so abstoßend ist. Und sie wissen, Gott hört mich auch durch die Wand. Das ist Gebet. Du betest erst erfolgreich, wenn du weißt, Gott hört mich auch durch die dickste Wand. Und damals im Altertum waren die Wände sehr dick. Wenn schon Mittelalterwände schon über Meter dick waren, was dann die Wände in der Antike. Wenn du zur Wand beten gelernt hast, kannst du beten. Wenn du betest und das ist kein Mensch, der dich hören kann, kein Mensch, der dein Gebet wahrnimmt, dann kannst du dein Leben verlängern. Und der hat gebetet und zur Wand geweint. Und dann ist der Prophet noch nicht mal draußen aus dem Palast. Dann sagt der Heilige Geist zum Propheten, kehr um und geh zum Hiskia. Du hast eine Botschaft. Du musst vorstellen, der Prophet blamiert sich selbst. Er sagt noch vorher, vor ein paar Minuten, du wirst sterben. Und jetzt muss er eine andere Nachricht bringen. Und dann sagt er, Gott hat dein Gebet gehört, das Gebet zur Wand. Und das Gebet muss durch die Wand durch. Dein Gebet muss so stark sein, dass es durch die dickste Wand durchgeht und Gottes Thron erreicht. Und das hat er erreicht. Hinter der dicksten Wand, da war Gott. Und Das Gebet von Hiskia hat dieses Hindernis überwunden, diesen Unglauben, diesen Widerspruch, all das, was er da vernommen hat. Und der Prophet muss zurückgehen und sagen, du, mein lieber König, der Herr hat dein Gebet gehört. Der weiß es gar nicht. Der war im Hof draußen. Aber Gott hat das Gebet gehört. Es ist nicht wichtig, dass der Prophet die Gebete hört oder ein Priester oder ein Pfarrer oder Prediger oder Bruder und Schwester. Wichtig ist, dass Gott unser Gebet hört. Hat Gott dein Gebet gehört durch die Wand in deinem Bunker? Und Gott ließ den Plan ändern. Gott ändert den Plan. Wenn du betest, ehrlich und aufrichtig, und wenn du weinst vor Gott, er ändert seinen Plan. Und 2. Könige 20, Vers 5. Und er muss eine andere Botschaft bringen. Dann sagt er plötzlich, du, ich will dich heilen. Zuerst, du wirst sterben, und jetzt sagt er, ich will dich heilen. Ich will dich wieder aufrichten, ich will dein Leben verlängern. Und ich will dir helfen. 15 Jahre gebe ich dir noch dazu. Echtes Gebet stimmt Gott um. Aber echtes Gebet. Und die Frage ist, sind unsere Gebete echt? Ja, du machst viel dir selber vor. Und so weiter. Echtes Gebet bewegt immer etwas. Und soll ich sagen, was ein echtes Gebet zuerst mal bewegt? Es bewegt dich. Du wirst zuerst mal bewegt. Wenn du echt zu Gott redest, weißt du, eigentlich wirst du umgekrempelt. Eigentlich mit dir passiert etwas. Und ich betone echtes Gebet. Echtes Gebet. Nicht nur so Larifari, nicht nur lieber Heiland und nicht nur, dass wir Gott was vorjammern. Viele Gebete sind nicht echt. Sie bestehen nicht die Echtheitsprobe. Weißt du, sie müssen durchs Feuer durch. Durch die Löwengrube durch. Sie müssen bewährt sein. Sie müssen dieses Echtheitssiegel tragen. Sind sie echt? Und Gott guckt, ob dein Gebet echt ist oder nicht. Mir und den Menschen und allen kannst du was vormachen, aber Gott kannst du nichts vormachen. Das ist die Wahrheit. Ob ein Gebet echt ist oder nicht, woran merkt man das? An der Hingabe. Dass man sich wegdreht, an die Wand redet und ob jemand hört oder nicht hört. An der Hingabe merkt man das. Man merkt am Opfer, denkt man an Cornelius, deine Opfer und deine Almosen. Keiner hat es aufgeschrieben, keiner hat es gemerkt, aber der Engel Gottes hat es gesehen, was er von Herzen getan hat. Er hat es auch von Herzen getan. Und man merkt es an der Beständigkeit, am Stehvermögen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich nicht. An das ist, wie man echtes Gebet merkt. Nicht das, ja, jetzt bete ich schon 3 Wochen. Wir haben Gebetsnacht gehabt in Stuttgart. Werde ich nie vergessen, so ein kleiner Knirps. Also, war lieber Junge, Heinz hieß der. Lieber Junge. Und sagt, lieber Gott, wir beten schon 7 Stunden. Wo ist die Erweckung? Ja, sagt Heinz. Wenn wir 70 Tage oder 70 Jahre beten, und dann können wir sagen, wo ist die Erweckung? Aber 7 Stunden, was sind 7 Stunden? Nicht einmal ein halber Tag. 7 Stunden. Wir denken immer so schnell verfahren. Da stecke ich was rein und unten kommt was raus. Wie bete ich erhörlich? Und wann bete ich erhörlich? Unsere Gebete sind erst erhörlich, wenn ich im Einklang mit Gott bin. Im Einklang mit Gott. Gebete, die Gott nie hören würde. Bevor ich die Gebete dir aufliste, die Gott hören würde, will ich zuerst mal schwarz malen. Gebete, die Gott nie hören würde. Gott würde nie dein Gebet hören, wenn du schmutziges Geschäft treiben würdest. Wenn du andere Leute betrügen und verraten würdest, würde die nie dein Gebet segnen. Herr, hilf mir, dass es klappt, dass es durchkommt. Gott würde nie dein Gebet hören, wenn du irgendjemand schädigen würdest oder möchtest. Herr, zeig's denen. Oder jemand zerstören oder ruinieren oder beleidigen. Gott würde solche Gebete nicht hören. Also diese Gebete hört er nicht. Dann geht nämlich das zurück. In meiner Bibel heißt es, die Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, die wird man gegen die Feinde, deine Feinde richten. Und umgekehrt, wenn du gegen irgendeinen Menschen betest, negativ betest, wird das, was du dem wünschst, auf dich zurückkommen. Immer. Da kann ich dir schriftlich schwarz auf weiß geben. Deshalb, du solltest niemand etwas Schlechtes wünschen, nicht mal deinem ärgsten Feind. Auch der ärgste Feind hat eine Seele. Und du möchtest auch, dass dein ärgster Feind in den Himmel kommt. Und selbst wenn er nicht neben dir sitzt, aber wenigstens ganz weit drüben auf der anderen Seite. Ja. Aber trotzdem, der soll gerettet werden. Und er wird auch gerettet, ob du da betest oder nicht betest. Aber stell dir mal vor, der kommt im Himmel und es wird offenbar, der hat gegen mich gebetet. Und dein Feind kommt in den Himmel, garantiert. Wenn du reinkommst, kommt er auch rein. Und der wird dich dann sagen, guck mal, Bruder Matthäus, was hast du gegen mich gebetet? Schämst dich nicht? Deshalb heißt es in der Bibel, wir sollen bedacht sein, dass wir nicht nackt, bloß, jämmerlich und elend erfunden werden, wenn der Herr kommt. Und Augensalbe kaufen, dass wir richtig den Durchblick haben, um was es geht. Also Gebete, die Gott nie hören würde, wenn du betest, dass jemand in Not gestürzt wird oder erschüttert wird oder, was weiß ich, sündigt oder etwas gegen Gott tun würde, Gott absagt oder etc. Wenn du solche Gebete betest, die jemand kränken und krank machen, Gott würde Gebete nie erhören, wo er selbst nicht mitmachen würde. Also was nicht Gott von Gott kommen würde, wo er nicht einverstanden wäre, wo es Gebete, die gegen sein Wort sind. Und nach Neuem Testament sind viele christliche Gebete gegen das Wort Gottes. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, haben die Jünger mal gebetet. Und die hätten gerne dieses Gebet gesprochen, wie der Elia. Die hätten Vollmacht bewiesen. Die auf der anderen Straßenseite, die heilen im Namen Jesu, aber die sind nicht bei uns. Die Konkurrenz. Weißt du, so gerne möchten wir Konkurrenz ausschalten, Feuer vom Himmel holen lassen. Und was sollen wir tun? Was sagt der Herr Jesus? Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer für mich ist, der kann nicht gegen mich sein. Lass es. Lass sie wachsen bis zur Ernte. Verstehst du? Also du hast keine Berechtigung, gegen andere zu beten. Wo die Natur nicht dagegen wäre oder wo die Ordnung Gottes nicht dagegen wäre. Also was, Gott ist nicht gegen die Ordnung. Und wenn du etwas beten würdest, was nicht der Ordnung des normalen Lebens entspricht, Gebete, die Gott niemals hören würde, das sind Gebete für den Tod deiner Feinde oder Gebete der Rache, des Hasses, übles Bitten. Deshalb die Bitten habt ihr von ihm. Und die Bitten, die du von Gott bekommst, sind Gebete der Liebe. Gott würde nie Bitten hören, die nur nach deiner Wollust ist, dass deine Faulheit unterstützt wird. Gott würde nie deine Faulheit unterstützen. Trägheit. Gebete, die des Neids und Eifersucht sind. Fromme beten solche Gebete. Ich denke nur an die Frauen von Jakob. Weißt du, dann als eine Wette eifert um der andere. Verstehst du, wer kriegt jetzt mehr Kinder? Und so weiter und beten und so weiter. Das ist so ein typisches Verhalten der Kinder Gottes, des Volkes Gottes. Die Frauen von Jakob hier. Eigennutz gebetet, nur zum eigenen Vorteil. Solche Gebete kann man sich eigentlich sparen. Das ist eine Zeitverschwendung. Bringt niemand was. Und Gott muss nachher mit aller Mühe diese krummen Sachen ausbügeln. Der zeigt dir nachher, jetzt kriegst du es, was du wolltest, aber ist es gut, dient es zu deinem Besten. Gott kann man nichts vormachen. Er kennt die Motive von Ferne. Er kennt den Zweck deiner Gebete, warum du so sprichst. Wir sollten uns immer wieder fragen, wenn wir beten, also Gebete, die Gott hört, warum beten wir eigentlich? Warum bitten wir Gott darum? Was ist der Grund meiner Gebete? Warum bitte ich Gott um Hilfe? Warum soll er mir helfen? Damit ich nichts tun muss? Weißt du, Gott sagt manchmal, warum tust du nichts? Ich helfe dir. Aber fang du mal an. Warum fängst du nicht an? Alle Gebete sind zuerst einmal für uns selbst. Warum fängst du nicht an? Warum gehst du nicht? Herr, schicke Missionare nach Afrika. Und Gott sagt, warum gehst du nicht nach Afrika? Oder irgendwas anderes. Herr, bewege die Herzen, dass deine Kinder das geben und du sitzt auf dem Sack Geld und rückst nicht raus. Alle Gebete sind zuerst einmal dich betreffend. Wenn du vor Gott stehst, stehst du allein vor Gott, bist allein verantwortlich, kannst niemand anders fragen. Gebete sind immer nur Zwiesprache von zwei Personen, du und Gott. Was ist der Zweck deiner Gebete? Gebete haben immer eine Absicht, dass du Gottes Gnade erlangst. Herr, erbarm dich meiner. Das sind Gebete, die Gott immer hört. Wenn du Gott um Erbarmen bittest, Herr, erbarm dich meiner. Ein Gebet, das in der Bibel immer erhört wurde, egal wo das war, egal wer das gebeten hat, egal wer das gesprochen hat, Herr, erbarm dich meiner. Wenn du um Gnade bittest. Und Gebete, die zur Verherrlichung Gottes da sind, diese Gebete werden immer erhört. Herr, dass dein Name gerühmt wird. Du siehst also die Apostel, die dann nach dem Verhör nach Hause kamen, ausgepeitscht. Und die beten, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen. Gib, dass dein Name, Jesus, groß gemacht werden könnte in Jerusalem noch einmal. Und dann bewegt sich sogar die Städte. Sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie beten, dass Jesus groß wird, werden selbst gesegnet. Warum sollte ein Mensch geheilt werden? Damit er Gott besser dienen kann, mehr für Gott tun kann. Deshalb ist auch die Heilung, damit noch mehr Menschen Gott dienen können. Gebete wollen nicht Gottes Arm bewegen. Das ist die falsche Absicht für Gebete. Gebete wollen dich und mich bewegen, wenn sie ehrlich sind. Du sollst dich bewegen. Du sollst aus der Reserve raus. Gott will von dir was sehen. Dass du A sagst, dann sagt er B. Du sollst den Anfang machen. Du sollst den Stein ins Rollen bringen. Gott liebt dich. Und das ist normal und natürlich, dass Gott dich liebt. Verstehst du? Gott hat dich lieb. Und jeder Mensch wird von Gott geliebt. Grundsätzlich. Und die Liebe Gottes ist uns allen sicher. Und Gott gab für uns alle seinen Sohn. Er uns alle erlöst. Eigentlich der Preis für die Erlösung ist für alle gezahlt. Alle Menschen sind Eigentum Gottes. Aber nicht alle Menschen sind gesegnet. Nicht alle Menschen sind gesegnet. Pass auf. Es ist möglich von Gott, es ist unmöglich von Gott ungeliebt zu sein. Es ist unmöglich. Gott liebt jeden. Aber es ist möglich, ungesegnet zu sein. Und es gibt so viele Menschen, die wissen, Gott, ich bin Kind Gottes, ich gehöre Gott, aber ich bin nicht gesegnet. Der Segen ist nicht da. Du bist auf Gott angelegt, Gott ist an dir interessiert, Gott, du gehörst Gott so oder so mit Haut und Haaren, kannst dich drehen, wie du willst. Niemand geht bei Gott verloren. Die Hölle ist nur für den Teufel und seine Engel gemacht, nicht für Menschen. Nicht für Menschen. Also wenn du an die Hölle denkst und an die Hölle glaubst, ich glaube nicht an die Hölle als solches. Die Hölle ist nur für den Teufel und seinen Anhang. Und nur der Antichrist und der falsche Prophet gehen lebendig in die Hölle. Und dort wird Zähne knirschen sein und so weiter. Jesus ist hinabgestiegen an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt, und hat das Gefängnis gefangen genommen. Also seit Golgatha gibt es keine Hölle als solches. Jeder kann raus, der raus möchte. Und du bist für das ewige Leben bestimmt. Und Gott hat dich darauf festgelegt. Und es ist egal, ob du jetzt nach den Prinzipien lebst, als Frommer oder nicht, und Gläubiger oder nicht, nach der Bibel oder nicht. Du kannst Gott aus deinem Leben nicht wegdiskutieren. Kannst nicht. Das Monogramm Gottes steht in deinem Leben. So oder so. Du kannst also ein Eigentum Gottes sein und doch ungesegnet. Und Gott hat so viele Eigentümer, Besitze, die sind ungesegnet. Und das ist, um das es mir geht. Darum müssen wir beten, damit wir gesegnet werden. So viele sind Eigentum Gottes und doch unglücklich. So viele sind Eigentum Gottes und doch unbefriedigt. Leer. Da ist nichts los. Wenn du mehr sein möchtest als nur ein Eigentum Gottes, als nur ein Geschöpf, ein wunderbares Geschöpf noch dazu obendrauf, dann musst du gesegnet werden. Schau die Schöpfung an. Alles, was der liebe Gott gemacht hat. Wenn du schon mit der Schöpfung anfängst und redest davon. So, Gott hat alles, die Pflanzen, er hat jeden Tag, was er gemacht hat, alles gesegnet. Da ist nichts gelaufen ungesegnet. Weißt du, das eine, was Gott tut, ist eine Sache. Und das nächste, was Gott immer tut am Abend, er segnete. Gott, alles, was Gott tut, muss gesegnet werden. Jede Predigt muss gesegnet werden, jedes Gebet muss gesegnet werden. Also, die Qualität deines Lebens hängt von dem Segen Gottes ab. Ist es gesegnet? Wenn Gott etwas schuf, hat er immer seinen Segen gesprochen. Dann ist es zum Nächsten übergegangen. Die Tiere, er segnete die Tiere. Als er den Menschen schuf, segnete er den Menschen. Gott hat immer gesegnet. Bis heute so geblieben. Was Gott gesegnet hat, ist bis heute so geblieben und wird sich nicht ändern, bis Gott eine andere Änderung herbeiführt. Gott segnete. Und das tut er heute noch gerne. Das ist so seine Arbeit. Und Menschen musst um den Segen Gottes bitten. Wenn du gesegnet werden möchtest, das ist der Zweck des Gebets. Du musst um den Segen Gottes bitten. Nicht betteln, bitten. Du kommst zum Herrn und du bittest. Und Gott hat noch so viel Segen zu vergeben. Das ist gar nicht ausgeschöpft, was er alles zu vergeben hat. Du kannst als Eigentum Gottes an deinem Schöpfer vorbeileben. Du kannst ihn ignorieren, das ist eine Seite, eine Sache. Kannst sagen, ja bitte, du bist Eigentum Gottes und du bleibst Eigentum Gottes. Du gehörst nicht dem Teufel. Kein Mensch gehört dem Teufel. Die Welt gehört nicht dem Teufel. Der Teufel wird, muss fliehen und muss eines Tages diese Erde verlassen, weil die Erde sein Fußschemel ist, Gottes Fußschemel. Die Erde ist Gottes Fußschemel, also da putzt er seine Füße ab. So, die Erde ist des Herrn, die Viecher auf den Bergen sind sein, die Bäume sind sein, alles ist sein. Aber nicht alles ist gesegnet. Und Gott möchte segnen. Also, und so viele Menschen, die also an Gott vorbeileben, die leben an ihrer Lebensenergie vorbei, die könnten viel mehr leisten, viel mehr sein, wenn die gesegnet werden würden. Und unter dem Segen Gottes lebt sich anders. Da wächst alles ganz anders. Als wir Christen wurden, wir mussten 20 Kilometer zum Gottesdienst fahren. Und als wir dann nach Hause kamen, bis die Mutter das Essen gekocht hat, da ist mein Vater aufs Grundstück gegangen und ist so auf die Felder gegangen. So ausgebreiteten Armen, hat den Acker gesegnet und was so vom Garten gewachsen ist, einfach die Felder gesegnet. Und wir waren so verblüfft, wir waren nicht reich, wir konnten uns nicht einmal den besten Dünger leisten, aber bei uns ist alles gewachsen. Es war ein Unterschied zwischen dem Bauer davor und dem Bauer da hinten. Wir haben es rausgekriegt, was nachher war. Aber als der Bauer dann sagte, was euer Felder, also da wächst, und dann hat mein Vater ganz stolz gesagt, wir segnen auch unseren Acker. Wir segnen auch unseren Acker. Aber weißt du, ich habe nachher den Trick rausgeguckt. Weißt du, wenn du da hinter den Kulissen schaust, wie der Segen funktioniert, der da oben, der Bauer hat das Grundstück gejaucht oder geodelt oder wie man das auch sagt. Wie sagt ihr das? Gejaucht. Also, der hat gedüngt und das war am Berg und alles ist zu uns auf unser Grundstück runtergeflossen. Und deshalb, der hat mageres Land gehabt und wir haben fettes Land gehabt. Weil natürlich, wir haben es gesegnet. Wir haben es gesegnet. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Und wir haben uns gewundert. Also, der düngt und düngt und düngt und bei uns wächst und wächst und wächst. Unter dem Segen Gottes schläft sich besser. Da fühlt man sich wohler. Unter dem Segen Gottes bleibt immer was übrig. Wenn du gesegnet bist. Deshalb der Segen ist, wir müssen den Segen erbitten. Das ist nicht selbstverständlich. Der Segen ist nicht selbstverständlich. Der muss erbeten werden. Der Segen. Natürlich was anderes auch. Aber jetzt mit dem Segen steht und fällt alles. Deshalb sagt der Jakob, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Also Gebete, die Gott hört. Unter dem Segen Gottes versteht man alles viel besser, funktioniert man viel besser. Das Essen schmeckt sogar besser, wenn du am Tisch stehst und das Essen segnest. Dann bist gesegnet, hast noch mehr Appetit. Ja, und das funktioniert. Müsst ihr probieren. Um den Segen muss man also ganz bewusst und ganz konkret bitten, Herr, segne das. Der Herr hat zuerst die Pflanzen gesegnet, das war ganz konkret, dann die Tiere gesegnet, ganz konkret. Er hat alles gesegnet, sogar das Licht hat er gesegnet. Und Gott segnete den ersten Tag. Der Segen Gottes ist nicht etwas Selbstverständliches, Geschwister. Danach muss man Verlangen haben, eine Sehnsucht haben, Herr, segne. Es ist ein Unterschied, ob man gesegnet ist oder nicht. Ein ganz gewaltiger Unterschied sogar noch dazu. Ob deine Arbeit gesegnet ist oder nicht, ist ein Unterschied. Ob dein Geld gesegnet ist oder nicht, ist ein Unterschied. Ob deine Gesundheit gesegnet ist oder nicht, das ist ein Unterschied. Ob deine Kämpfe, die du hast, gesegnet sind oder nicht, ist ein Unterschied. Auch die Kämpfe. Weißt du, du musst rausgehen, du musst fechten und du musst dich anstrengen. Aber wenn Gott mit dir ist und du gesegnet bist, dann schlägst du deinen Riesen. Um den Segen muss man so bitten. Die Mütter brachten ihre Kinder zu Jesus damals und baten, Herr, segne unsere Kinder. Also, man muss um den Segen bitten. Sie wussten, ohne den Segen Gottes wären unsere Kinder nichts Rechtes. Das wären sie Heiden, Lumpen oder sonst noch was. Ganoven. Aber sie brachten, Herr, segne unsere Kinder, damit aus denen was Rechtes wird. Denn 40 Jahre später fiel Jerusalem und da war ein Chaos da. Und ich bin sicher, dass die gesegnet worden sind, nicht darunter waren unter denen, die fielen. Gott hat sie bewahrt. Der Segen Gottes ist unser Schutz. Also Jesus brach das Brot, wenn er gegessen hat. Er brach das Brot und dankte und hat es immer weitergegeben. Und da sind Tausende satt geworden. Weißt du, du kannst mit wenig viel erreichen, wenn es gesegnet ist. Gott will das Wasser und dein Brot segnen. Also wenn du zu Hause bist, dein Brot und dein Wasser soll gesegnet werden. Dann kannst du gut leben, wirst richtig satt und da bleibt dir auch noch was übrig. In der Bibel, da heißt es, dein Mehl und dein Öl, liebe Frau, soll gesegnet werden und soll nicht aufhören, bis die Dürre vorbei ist. Segen ist einfach Gott an sein Problem beteiligen, an sein Anliegen beteiligen. Und zwar richtig. Gott will sich an deinem Leben also beteiligen. Und weißt du, was das heißt, wenn Gott sich bei dir beteiligt? Jesus beteiligt sich an deiner Arbeit. Es klappt besser. Geht schneller, flotter. Hast mehr Zeit für andere Sachen noch, wenn Gott sich an deiner Arbeit beteiligt. Gott will sich an deinem Glück beteiligen, an deiner Freude, an deinen Höhen und Tiefen. Dann geht's besser bergab und geht's besser bergauf, wenn Gott an deiner Seite ist und sich beteiligt. Gott will sich an deinen Anfechtungen beteiligen, an deinen Erfolgen auch. Weißt du, Erfolge müssen verarbeitet werden. Die meisten Leute können nicht mit Erfolg umgehen. Das steigt ihnen in den Kopf, bilden sich was ein. Erfolg muss auch richtig verarbeitet sein, richtig einschätzen. Naja, der Herr hat es gegeben, morgen kann ich auch wieder Misserfolg haben. Du musst Gott bitten, dass er sich beteiligt und auch an deinem Versagen. Gott beteiligen, Herr, jetzt habe ich versagt. Weißt du, viele Leute, die denken nur Erfolg und stark und Helden sein, das ist Christsein. Nein, Christsein ist auch durch Tiefen gehen zu können. Und dabei stark bleiben, weil der Herr an unserer Seite ist. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott will sich an deinen Kämpfen beteiligen, an deinen Schmerzen. Dann leidest du besser und leichter, wenn Gott sich an deinen Schmerzen beteiligt. Ist genauso, als wenn du Aspirin nimmst oder irgendwas anderes, das dir die Sachen vertreibt. Weißt du, für wahr, er trug unsere Schmerzen, das werde ich morgen so sagen, und so weiter. Dass du die Krankheit hast, ist kein Problem. Das ist was anderes. Aber du sollst die Schmerzen nicht tragen. Und er trug unsere Schmerzen hinfort. Beteilige Jesus an deinen Schmerzen. Du darfst Jesus an deinen Sünden beteiligen sogar. Herr, nimm die weg. Nimm du die weg. Arbeite du sie auf. Löse du das Problem hier an den Beleidigungen und so weiter. Gott beteiligen. Das ist Gebet. Beter beteiligen Gott an jede Kleinigkeit. Das ist Gott beteiligen. Willst du noch mehr erfahren, wo man Gott beteiligt? Gott beteiligen an seiner Einsamkeit. Herr, ich bin so allein. Oder an der Verzweiflung, an seinen Ängsten, an den Komplexen. Gott an seinen Komplexen beteiligen. Herr, ich habe so viele Komplexe. Aber beteiligen. Und weißt du, und dann, wenn du den Herrn an deinen Komplexen beteiligst, dann hast du keine Minderwertigkeitskomplexen. Dann sagst du, mit meinem Gott vermag ich alles. Ich kann alles. Plötzlich spürst du hast einen unsichtbaren Partner an deiner Seite. Und das ist Gebet, Gott zu beteiligen an seinen Komplexen, an der Bedrückung, was dich schon fast erdrückt. Gott will sich an deinen Problemen beteiligen. Und das ist das Gebet. Eine Einladung, Herr, beteilige du dich an mir. Er will nicht nur einfach segnen. Nur die Glückwünsche segnen ist nichts anderes wie Glückwünsche und gute Worte sagen. Der Herr will sie beteiligen. Und das macht dich dann stark, wenn Gott sagt, ich stehe hinter dir. Ich bin deine Rückendeckung. Das gibt einem Kraft. Wenn du weißt, hinter mir steht einer, der Autorität und Macht hat, der das letzte Wort hat. Wenn du betest, redest du mit Gott. Bringst alles, was dich bewegt, bei ihm zur Sprache. Das ist Gebet. Alles, was dich bewegt, bei ihm zur Sprache bringen. Du besprichst alles mit ihm. Du bist in der Sprechstunde Gottes. Und du beteiligst Gott an deinen Nöten. Und sagst, Herr, da und da und dort. Und dann sagt der Herr, mein liebes Kind, was hast du für, wie geht's denn dir? Also, ich verstehe dich gut. Und schon während du sprichst, wird es seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern. Und dich belagern positiv. Beim Beten erlebst du etwas Schönes. Weißt du, das Schöne, was ich beim Beten erlebe, ich sage nur meine Erfahrungen. Beim Beten erlebst du etwas Schönes. Weißt du, ich kann reden und mir spricht niemand dazwischen. Ich erzähle und erzähle und erzähle und der liebe Gott hört mir zu. Das ist, was ich beim Beten erlebe. Da kann ich so lang sprechen. Und dann fragt er, ist das wirklich alles? Hast du noch mehr? Ich kann mich aussprechen, er unterbricht mich nicht. Und ich merke, ich bin ihm auch nicht lästig, wenn ich so mit ihm spreche. Weißt du, das ist Gebet, diese Erfahrung, die ich beim Gebet mache. Und wenn ich dann mich ausgesprochen habe, und dann sagt er, ich segne dich jetzt. Gehe hin in Frieden. Es wird alles gut werden. Und das Land, nachdem du dich ausgesprochen hast, segnet dich. Er segnet dich nicht, wenn du reinkommst und sagst, sei gesegnet, Mann Gottes. Nein, erst wenn ich meine Not dem Herrn ausgeschüttet habe, auf den Tisch gelegt habe, dann segnet er mich. Als der Herr das alles geschaffen hat, hat er gesegnet erst. Als der ganze Berg da stand, hat er es gesegnet. Wenn du ihm also komplett deinen Zustand geschildert hast, mit allem Wenn und Aber, dann beantwortet er dein Gebet mit dem Segen, mit seinem Amen. Und das ist, wie du dann aus der Gebetsstunde rauskommst und du strahlst und sagst, oh, mir ist Erbarmen widerfahren. Mir sind meine Schulden abgenommen, mir sind meine Lasten abgenommen, mir ist alles abgenommen. Du sollst nie aus dem Gottesdienst gehen ohne den Segen Gottes. Nie aus dem Gebet ohne den Segen Gottes. Und jetzt werde ich ganz konkret. Gebete, die Gott hört. Du solltest alles unter dem Segen Gottes tun. Meine Mutter hat so einen schönen Spruch gemalt, es hing immer über die Tür, das sehe ich, wenn ich träume oder wenn ich Probleme habe oder wenn ich irgendwo hingehe, geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Das hat sie über ihr Haus geschrieben. Aber das war mir so ein Wort, also jedes Mal, wenn ich rausging, es war, geh ohne Gebet und Gottes Wort nicht aus deinem Haus. Manchmal war es nur noch Stoßgebet. Aber was ich hier heute sagen möchte, das, was Gott mir gezeigt hat, was ich euch weitergeben möchte, du sollst keinen Brief, keine Anfrage, keine Bewerbung, keinen Gruß ohne dem Segen Gottes abschicken. Weißt du, einfach die Hand drauflegen, ich segne, muss nicht schreiben. Weißt du, die Amerikaner sind großzügig, ich weiß nicht, warum die Deutschen so dumm sind. Weißt du, die schreiben da auf Wiedersehen oder liebe Grüße oder hochachtungsvoll, aber die Amerikaner haben die Freiheit, God bless you. Verstehst du? Wir sollten viel mehr die Freiheit uns nehmen aus Deutsche und uns nicht schämen, God bless you, Gott segne dich. Einfach den Segen wünschen, was die Leute damit machen. Weißt du, wenn Obama da zur Nation spricht, God bless you, das ist auf Wiedersehen. Verstehst du? Oder wenn du weggehst, immer den Segen Gottes ausrufen. Gott segne dich. Ist vielleicht komisch, aber du spürst einen Unterschied, ob einer gesegnet ist, ob einer nicht gesegnet ist und ob einer segnet oder nicht. Also kein Brief, nichts, keine Bewerbung ohne den Segen Gottes. Am liebsten noch mit Ölsalbe. Aber den Segen Gottes ausrufen. Schick keinen Brief fort. Du wunderst dich, dass du keine Antwort kommst oder negative Antworten kommst. Du kriegst und du verdienst auch nichts Besseres, weil deine Briefe ungesegnet sind womöglich. Dass nicht mit dem Segen losgeschickt wird. Oder wenn es selbst anders ist. Weißt du solltest dann wenigstens noch jemand anders bitten oder noch den dritten und den vierten bitten. Bitte, ich muss einen ganz schweren Brief schreiben. Der ist so hart und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist eigentlich negativ schon, sowieso von mir aus gesehen. Aber ich segne. Und wenn du gesegnet bist und unter dem Segen wirkst, du kannst machen, was du willst, es wird immer gut werden. Beim Jakob, sein Schwiegervater Laban, das war ein Schlitzohr, genauso schlimm wie der Jakob selber. Aber der Segen Gottes ist, was den Unterschied macht. Dann sagt es so, du kriegst die Schafe, die gecheckt sind, also so Zebras so, oder grau. Er gesagt, ja gut, ich krieg die Schafe, die so wie Zebras sind. Denn der Laban wusste, da gibt's ganz wenige. Und was ist passiert? Da gibt's einen Wurf, die sind alle gecheckt. Und der Laban kriegt da vielleicht noch ein paar Böcke. So, und dann sagt er, nein, aber umgekehrt, nächstes Mal kriegst du die andere Art von Schafe und so weiter. Und er konnte machen, was er wollte. Jakob war gesegnet. Und der Gesegnete bleibt gesegnet und gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Und das ist Gebet. Gebet ist es segnen. Deshalb sagt Jesus, flucht nicht, segnet. Wir als Christen im Neuen Testament haben einen Auftrag, zu segnen. Den Menschen zu segnen, den wir in den Himmel bringen wollen, den wir was Gutes tun wollen, diese Situation, die wir verändern sollten. Du solltest keinen Gedanken loslassen ohne dem Segen Gottes. Oder eine Behauptung aufstellen ohne dem Segen Gottes. Oder du solltest niemand zustimmen ohne dem Segen Gottes. Wenn Gott die Sache nicht segnen kann, dann sage ich nein. Wenn er nicht absegnen kann. Ohne dem Segen Gottes sollst du kein Versprechen geben, niemand, nicht einmal heiraten, dann hast du erst recht. Also du sollst ohne den Segen Gottes nichts tun. Du wirst nur Ärger haben oder du wirst Ärger machen, wenn du ungesegnet etwas tust, so von dir aus. Und eigentlich kommen die Dinge dann umgekehrt negativ zu dir zurück. Du sollst kein Gespräch ohne den Segen Gottes beenden. Also dass du in deinem Herzen sagst, ich segne jetzt die Worte, jedes Wort, das durch meinen Mund geht, sollen gesegnete Worte sein. Dein Leben, dein Wirken muss Resultate bringen und Früchte und so weiter. Und das ist der Segen Gottes. Es muss ein Feedback haben. Der Segen Gottes ist das Feedback. Ohne den Segen Gottes wird nichts, kommt nichts zurück. Und du wunderst dich, das zahlt sich nicht aus. Die Investition hat sich nicht gelohnt. Die Schule oder die Übung der Praxis oder die Schulung hat nichts gebracht, springt dabei mir nichts raus. Ohne den Segen Gottes können deine eigenen Worte nichts bewirken. Sie sind leere Worte, es ist nur Blechtrommel. Und die können sogar, wenn die nicht gesegnet sind, ich warne euch, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das funktioniert, wenn etwas von dir weggeht und ist nicht gesegnet, kommt es zu dir eventuell wieder zurück. Pass auf, es kommt zu dir zurück, werden gegen dich verwendet, werden vielleicht böse Geschwätze. Viele Christen wundern sich, wo kommen die ganzen böse Geschwätze? Da reden sie alle doch über mich. Warum? Da sind ungesegnete Worte freigesetzt worden. Und die entfalten sich als Unkraut, als Geschwätz. Und werden sogar unter Umständen sogar zum Skandal, werden sogar als Anklage womöglich gegen dich verwendet. Und du wunderst dich, wo kommen die ganzen Gerüchte her, wo kommt das ganze Gespött her. Und du tauschst dann bald dich nicht mehr aus dem Haus raus oder ans Telefon, weil das so, jetzt bist du gebranntes Kind, aber es war ungesegnet. Du solltest kein Telefongespräch führen ohne dem Segen Gottes. Dass es gesegnet ist, dass du Amen sagen kannst, dass Gott dahinter stehen kann. Erbitte für alles, was du tust, den Segen Gottes. Das muss man erbitten. Herr, segne jetzt die Worte, dass die Worte weiterwirken, dass die Worte Frucht bringen, dass sie etwas auslösen. Du sollst also nie etwas ohne den Segen Gottes tun. Keine Idee in die Welt setzen, kein Gespräch, kein Wort, kein Cent geben ohne den Segen Gottes. Wenn du heute Opfer gibst und wenn wir Opfer geben, wir sollten segnen. Herr, das ist nicht viel, was ich gebe. Das ist nichts. Selbst wenn du einen Knopf gibst. Du sollst selbst einen Knopf segnen, damit er irgendwo noch her beim Pastor angenäht werden kann. In aller Liebe, die kriege ich. Die Knöpfe kriege ich dann nachher, wenn das Geld ausgezählt ist. Nein, aber ja, wir haben zu Hause viele Knöpfe, die ganz verschieden sind. Leute haben Knöpfe geopfert und es ist keine Schande, Knopf zu opfern, wenn du nichts hast. Lieber gibst du Gott einen Knopf als gar nichts. In aller Liebe. Gott sieht das Herz. Du willst was geben, aber du kannst nichts geben. Also ohne den Segen Gottes. Und manchmal kann ein Knopf unter dem Segen Gottes viel mehr bewirken, als du denkst. Du solltest keine Tabletten nehmen ohne den Segen Gottes. Du kannst dich ja vergiften. Du kannst Nebenwirkungen haben. Du solltest dein Leben keinem Arzt ohne dem Segen Gottes anvertrauen. Ich sage jetzt ganz konkret. Weißt du, wir reden da vom lieben Heiland, aber wir möchten praktisch werden. Und das ist so wichtig, kein Arzt. Weißt du, dass du den Arzt segnest. Herr, segne seine Hände, wenn er operiert. Oder mir in die Augen guckt. Dass der Arzt gesegnet ist. Und da wundert sich manchmal der Arzt. Warum klappt das jetzt so? Und so weiter. Du hast ganz andere Ergebnisse und Resultate, wenn der Arzt gesegnet ist, die Medizin, die du schluckst, gesegnet ist. Du solltest in kein Auto ohne den Segen Gottes einsteigen. Man muss den Segen erbitten. Und keine Verantwortung ohne den Segen Gottes übernehmen. Das mache ich schon. Nein, so wahr Gott mir helfe. Das ist der Segen Gottes. Erbitte den Segen Gottes. Gott will dich von Anfang an segnen. Und darum sollst du um den Segen Gottes bitten. Und zwar ganz konkret. Weil er dich von Anfang an segnen will. Dir soll das, was du tust, etwas bringen. Das soll dich bessern und so weiter. Und dich vor ihm demütigen. Deshalb will er um gebeten werden. Wenn du von Gott gesegnet wurdest, wenn Gott dein Gebet, deine Bitte um den Segen erhört hat, dann wirst du ganz anders dastehen, wenn das passiert ist. Dann wirst du ganz anders reagieren und ganz anders handeln, denn das steht unter dem Segen Gottes jetzt. Das ist jetzt unter der Salbung. Wir können auch nachher noch sagen, Salbung wäre das auch. Das ist das Gleiche eigentlich irgendwo. Gottes Gegenwart. Gott ist in der Sache drin. Dann wirst du auch ganz anders leben, dich ganz anders entscheiden. Dann wird es alles dir ganz anders gelingen. Also Gott segnet alles, was er geschaffen hat. Wenn er das für sich gemacht hat, warum soll er das nicht für dich auch tun? Bitte Gott um den Segen. Auch heute musst du noch um den Segen bitten, und zwar jeden Tag. Das ist noch nicht vorbei, die Zeit des Segnens. Zum Beispiel, wenn du jemand vergibst, und Vergebung ist eine gute Tat. Du solltest gute Taten haben, sowieso. Aber es nützt nichts, wenn du vergibst und Gott diese Aktion nicht gesegnet hat. dann ist es eine Fehlinvestition und Fehleinsatz. Weißt du, du vergibst jemandem, Herr, segne jetzt, ich lasse den jetzt los, ich vergebe, segne jetzt dieses Verhältnis, segne dieses Band, dass ich vergessen kann, dass bei mir ausgelöscht wird. Wenn es nicht gesegnet ist, kannst du bei dir gar nicht auslöschen, die Sachen. Erst wenn Gott diesen Fall anvertraut wurde und er das übernommen hat und er eingeweiht wurde und er den Segen gegeben hat, dann kannst du erst das Kriegsbeil begraben. Dann kannst du in Frieden leben und die Vergebung ist dann endgültig und erst dann wohnst du glücklich. Oder du wohnst erst dann sicher und gut und so weiter, wenn du unter dem Schirm des Allmächtigen bist. Herr, ich möchte unter dir stehen. Ich möchte nichts anderes, ich möchte nur unter dir stehen. Und hab du das Sagen, hab du die Oberhand, du bist mein Schirm. Wenn Gott über deinem Leben ist, dann bewegt er dein Leben. Dann bestimmt er dein Leben. Segen ist immer die Antwort Gottes auf deine Anfrage, auf dein Gebet. Also Gott ist ein Hörer des Gebetes, er will segnen. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung, er segnet die Menschen. Gesegnet zu werden, das ist deine große Chance in deinem Leben. Das ist die Antwort Gottes auf dein Anliegen. Weißt du, Gott will dein Mentor sein, der dich entwickelt, der dich fördert, der dich ermutigt. Red also mit Gott, bis er dich segnet. Und so lange, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Nimm dir Zeit, den Segen zu empfangen. Manchmal dauert es eine ganze Nacht wie beim Jakob. Ringe, soweit bis du durch bist, bis sein Amen, sein Stempel, seine Genehmigung, bis das grüne Licht in deinem Leben ist. Das ist Segen. Das ist Antwort auf das Gebet. Und höre die segnenden Worte Gottes. Bitte, bis der Damm des Segens gebrochen ist und du überschüttet und vom Segen übernommen wirst. Und vielleicht siehst du jetzt im Augenblick so kleine Veränderungen und du weißt, Gott hat mich da schon gesegnet und da gesegnet und so weiter. Du merkst ein Stück Besserung in deinem Leben. Und wenn so ist, dann sagst du, das ist so die Art, wie Gott mich segnet. Oder du siehst ein Stück Veränderung. Ich habe in Reader's Digest eine kleine Geschichte gelesen. Da ist eine Frau, die hat um Porzellangeschirr gebetet oder Wunsch gehabt, möchte Porzellangeschirr haben. Und sie wünscht sich, aber bezahlen kann sie nicht, sie hat nicht das Geld dazu, das Kleingeld, aber sie wünscht sich Porzellangeschirr, so, ja. Und dann kommt eine Frau und sagt, sie hat gebeten. Und du musst aufpassen, wer erhört deine Gebete. Und ob du die Art von Erhörung von Gebet haben willst oder nicht, ist für mich so eine Lektion geworden. Das war eine ungläubige Geschichte. Und diese Frau hat sich gewünscht, also Porzellangeschirr. Und dann kriegt sie, sagt sie, ja, wir räumen gerade aus, die Oma ist gestorben, sie können das Geschirr haben. Und da war ein bisschen angekratztes Geschirr, da war was eingeschlagen, das war nicht komplett. Und dann stand sie da. Soll ich das Geschirr nehmen oder soll ich das Geschirr nicht nehmen? Weißt du, aber sie hat sich gewünscht, und sie hat am Schaufenster gesehen, so eine Art von Geschirr möchte ich haben. Und dann da war ein bisschen angekratzt und da ein bisschen Porzellan, das Goldrand war ein bisschen weg. Und dann sagt sie, nee, ich möchte es nicht haben. Sie hat darauf verzichtet. Jetzt eine Geschichte, die als nicht in der Bibel drin stand oder im frommen Buch, im Reader's Digest. Sie hat es nicht angenommen. Sie sagte, ich habe mir was Besseres gewünscht. Und ich möchte das Beste. Wenn ich mir schon wünsche und diesen Wunsch noch irgendwo in meinen Gedanken äußere, ich will das Beste. Und einige Wochen später, tatsächlich, gibt ein Laden auf und da ist noch sogar verpackt, diese Art von Geschirr, wie sie sich gewünscht hat. Weißt du, oft ist es, der Teufel möchte uns erhören und uns Ramsch anbieten. Und wir sollten immer aufpassen, wer meine Gebete erhört. Gott? Habe ich mir das gewünscht? Habe ich das so gewollt? Habe ich so bestellt? Weißt du, ein bisschen angekratzt und nicht vollkommen? Wenn Gott was gibt, gibt er uns immer was Vollkommenes. Und wir sollten darauf achten, vollkommen, noch verpackt sogar. Und das hat sie gekriegt, aber sie musste warten. Weißt du, um Gutes zu empfangen vom Herrn, müssen wir warten. Und gerade auf gute Gebetserhörungen, da muss man auch manchmal ein bisschen länger warten. Etwas länger warten. Also, achte immer, von wem kommt es? Ist das wirklich vollkommen? Ist es das, was ich mir gewünscht habe? Gebete, befiehl deinem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Lerne Gottes Segnungen zu empfangen. Nimm nicht das nächstbeste, wer gerade um die Ecke kommt oder was um die Ecke kommt. Weißt du, lerne aus der Verbindung mit Gott, aus dem Willen Gottes heraus. Und wenn du Kind Gottes bist, hast du die Salbung, den Heiligen Geist. Und du hast dem Herrn anheimgestellt, das ist, was ich will. Und sonst nichts. Das ist es, was ich will. Und dann bleib konkret. Bleibe so lange vor Gott, bis er das gibt. Hol dir das Gesegnete nach Hause. Bitte um das Gesegnete. Bitte um gesegnete Ruhe. Zum Beispiel. Um eine gesegnete Zeit. Um gesegnete Umstände. Um gesegnete Hände, um gesegnete Speise. Bitte Gott um gesegnete Füße. Stell mal vor, wenn deine Füße nicht mitmachen. Stell dir einen Gipsfuß. Bitte um gesegnete Arbeit, Arbeit, die was bringt. Bitte um gesegneten Wachstum. Bitte um diese Dinge. Weißt du, wir sollen konkret bitten. Bei dem Gesegneten trägt Gott die Hauptlast. Und wenn du Gott beteiligst, Gott trägt die Hauptlast an deinem Leben dann. Nicht du. Du bist nur der Bittende, der steht da und der bittet. Und bittet, so wird euch gegeben werden. Und Gott ist ein Hörer der Gebete. In Jeremia 33 heißt es, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Also du darfst bei Gott, bitte entschuldigt mir das, unverschämt sein. Deinen Mund aufmachen und einfach das erbitten, so wie diese Frau, nicht irgendein Ramsch. Ich will das Perfekte haben, das direkt von Gott kommt. Das habe ich mir gewünscht, mehr will ich nicht. Das wollte ich haben. Bitte also ganz konkret und lebe nicht vom Abfall. Leider sind viele Gotteskinder, die leben immer vom Abfall. Was die anderen hinschmeißen und weggeben und aufgeben und nicht mehr wollen und so weiter. Was sie dem Roten Kreuz oder Caritas geben. Nein, du solltest von Gott erbitten, Herr, das ist es, was ich will. Konkret. Ganz konkret werden. Also Gott wartet auf deine Bitte und wenn du bittest, das ist das Signal für Gottes Handeln, nicht vorher. Gebet ist das Signal für Gottes Handeln und dann stehst du da und dann hast du gebetet. In meiner Bibel, und damit komme ich zum Schluss, in meiner Bibel heißt es, lasset eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Also du hast gebeten und dann dankst du, jetzt kommt's, jetzt wird's, ihr habt bestellt. Ihr habt bestellt und ich danke Gott und ich bete nicht mehr. Also wenn ich etwas mal gebeten habe, das habe ich vielleicht einen Tag gemacht, abends ist die Sonne untergegangen, habe ich aufgehört, ist vorbei, ist der nächste Tag. Und dann segne ich und dann freue ich mich, wie das kommt, dass ich einen guten Fang mache, dass ich was erwische, dass was Rechtes draus wird. Ich danke Gott. Und dann die übrige Zeit verbringe ich nicht mit Nachdenken, wie wird es werden, wie mache ich das oder wie funktioniert das. Nein, ich danke Gott und sage, danke Herr, es wird schon recht werden. Es wird kommen, wie ich gebeten habe. Und ich nehme nicht das nächstbeste. Dann warte ich noch. Vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche und vielleicht nächstes Jahr. Aber ich nehme das, was ich bestellt habe. Und du solltest, wenn du von Gott was bestellst, erwarten, dass er dir das liefert. Und er trägt dir hier. Und ich will dich auf Armen tragen, so wie die Kinder Israel durch die Wüste leiten, begleiten. Ich will das tun. Und du merkst, ob das andere Menschen machen oder jemand seinen Dreck bei dir abladet und sagt, das könnten sie gerne haben. Wir entrümpeln das gerade bei uns zu Hause. Und so weiter. Und oder ob du das von Gott geliefert bekommst. Ich weiß nicht, warum ihr lacht, aber was da los ist, aber trotzdem. Wir wissen, worum es geht. Wir wollen konkret zu Gott kommen und konkret was empfangen und erleben. Lass uns aufstehen und lass uns mit dem Vater sprechen. Der Vater hat Zeit für uns. Und wie ich gesagt habe, ich kann ihm alles sagen. Das ist so erstaunlich bei meinem Gott. Ich kann ihm alles sagen und er redet nicht dazwischen. Er redet nicht dazwischen, er unterbricht nicht und so weiter. Er steht da und bis ich nichts mehr habe. Und dann sagt er so, Matutis, jetzt segne ich dich. Jetzt gehst du hin in Frieden. Ich lasse mein Angesicht über dir leuchten und du hast meinen Frieden. Gehabt euch wohl. So, das ist mein Amen. Gehabt euch wohl. Vater im Himmel, ich möchte jetzt alle meine Geschwister segnen. Ich danke dir für jeden Bruder, für jede Schwester. Ich danke dir für den Raum. Ich danke, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen und dass wir heute deine Kinder sein dürfen und dass du uns lieb hast. Und Herr Jesus, es reicht mir nicht aus, nur dass du mich liebst und dass ich dein Kind bin und dass ich hier versammeln darf. Ich möchte auch gesegnet werden. Lass uns zusammen sagen, lieber Heiland, ich möchte dir nicht nur gehören, ich möchte von dir auch gesegnet werden. So wie die Mütter damals die Kinder segneten, so möchte ich von dir jetzt gesegnet werden. Segne mich, segne meine Anliegen, segne meine Familie, segne meine Arbeit, segne mein Haus, segne mein Auto oder U-Bahn oder meine Umgebung oder meine Straße. Segne meine ganze Umgebung. Denn ich möchte in einer gesegneten Welt leben. Auch wenn sie verdorben ist, ich möchte, dass du sie segnest, die Wüste, und dass die Wüste aufblüht. Herr, ich segne jetzt die Umgebung deiner Kinder, wo sie auch immer sind. Sei gesegnet, in Jesu Namen. Amen.